ARD.
Die Amtseinführung von Donald Trump rückt näher und aus der Ukraine kommen konkrete Angebote für Verhandlungen mit Russland.
Bundeskanzler Scholz will in Moskau Putin treffen, das hat ein CDU-Politiker zumindest behauptet. Spekulation, Falschbehauptung, mittlerweile ist der Post gelöscht.
Die Ukraine greift weiterhin die Region Kursk an. Im Donbass meldet aber die russische Armee wieder Geländegewinne.
Und die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen laufen noch, aber es gibt wenig Hoffnung, denn das Töten geht auf beiden Seiten weiter.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir ist Thomas Kuhlmann.
Aus der Nachrichtenredaktion mit hoffentlich allem, was heute wichtig war und wird für den Nahen Osten und die Ukraine.
Shortly after I win the presidency, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It'll take 24 hours.
Ja, das war Donald Trump mit seinem viel zitierten Ausspruch, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Jetzt steht er kurz davor, wieder US-Präsident zu werden, offiziell am 20. Januar. Aber auch der Tag heute, der ist wichtig für seine Amtsübernahme.
Ja, wegen einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern, bei der das Ergebnis der Präsidentenwahl im November beglaubigt werden soll. Das ist wohl eine Formalie heute in Washington, gehört aber eben zu dieser ganzen Prozedur der Machtübergabe in den USA.
Wobei Trump ja auch jetzt schon großen Einfluss auf die Weltpolitik nimmt. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, der hat den Kongresstermin heute nochmal zum Anlass genommen und ja relativ konkrete Vorschläge auch zu Verhandlungen mit Russland gemacht.
Ja, richtig. Das war relativ überraschend, auch wenn nicht alles neu war. Und es klingt immer mehr durch. Es könnte mit Trump zwar schmerzhafte Kompromisse geben, aber auch neue Hoffnung in Kiew. Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler und ihre Eindrücke aus Kiew.
Es ist tatsächlich so, die Hoffnung der Ukrainer und die Einstellung zu Trump ist positiv. Sie hoffen, dass er den Krieg beendet. Es gibt neue Vorstellungen des ukrainischen Präsidenten, die er in einem dreistündigen Podcast, einem ukrainisch-amerikanischen Podcaster gegenüber aufgefächert hat. Es geht nochmal darum, dass die Ukraine bereit ist, Land vorläufig gegen eine NATO-Mitgliedschaft abzugeben, dass sie Sicherheitsgarantien möchte und Waffen, um sich vor einem neuen Angriff verteidigen zu können, dass es Sanktionen gegen Russland geben soll, damit Russland kein Geld für Aufrüstung hat und dass die abgetretenen Gebiete niemals als russische Gebiete anerkannt werden. Also das Ganze ist nicht neu. Und es gibt eine Aussage von einem Ex-Kompaniechef eines Bataillons, die fand ich schon bemerkenswert, weil aus ihr die gedämpften Erwartungen sprechen. Er sagt, in dieser realen Welt besteht keine Chance, dass am 20. Januar ein rothaariger Zauberer in einem blauen Hubschrauber ankommt, mit seinem Zauberstab wedelt und schon ist der Krieg vorbei. Also da bleiben die Erwartungen doch realistischer.
Soweit Sabine Adler und die Erwartung der Ukraine an den Regierungswechsel in den USA. Es kommt also offenbar Bewegung rein, und zwar auch in Europa. Frankreichs Präsident Macron, der hat sich gemeldet. Wichtigste Botschaft, die Ukraine müsse realistisch über Gebietsabtretungen diskutieren. Und Trump soll bitte Europa einbeziehen.
Ja, wobei man heute mit Blick auf die Nachrichten auch sagen muss, dass die Dauerkrise in Österreich, großes Thema, ja, die Statik, sag ich mal, in Europa nochmal verändern könnte, was die Ukraine angeht. In Österreich hat der Rechtsextremist Herbert Kickl von der FPÖ heute den Regierungsauftrag bekommen und der gilt fast schon als ja Putin-Fanboy, wenn ich das so sagen darf. Er ist gegen Militärhilfe für Kiew und zwar komplett. Er ist sogar gegen die Russland-Sanktionen der EU. Und Kickl sagte selber im Wahlkampf mehrmals von sich, ich bin eher Team Orban und nicht Team Brüssel.
Österreich, das muss man natürlich dazu sagen, sucht in dem Fall noch eine Regierung. Deutschland ist da noch nicht ganz so weit. In Deutschland macht man nämlich Wahlkampf und da gibt es Ärger wegen einer angeblichen Moskau-Reise von Kanzler Scholz.
Ja, die Geschichte läuft schon seit dem Wochenende. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der hatte auf X behauptet, Scholz plane noch vor der Wahl ein Treffen mit Putin in Moskau. Der Post ist jetzt gelöscht, berichtet Georg Schwarte aus Berlin, aber die Empörung war heute trotzdem groß.
Der Kanzler war sauer, hörbar. Er plane eine Moskau-Reise noch vor der Bundestagswahl. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter raunte das öffentlich.
Das ist eine Falschbehauptung. Sowas darf man nicht machen. Das ist zutiefst unanständig.
Empörte sich der Kanzler gestern. Sein Regierungssprecher Hebestreit kündigte dann ein juristisches Vorgehen an. Denn dieser CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter sei laut Hebestreit ein Wiederholungstäter.
Der Abgeordnete Kiesewetter hat zum wiederholten Male eine Behauptung in den öffentlichen Raum gestellt, die jeglicher Grundlage entbehrt.
Roderich Kiesewetter übrigens erinnert sich nicht. Schon einmal behauptet zu haben, Scholz wolle Putin treffen. Schriftlich teilt sein Bundestagsbüro auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios mit:
Herr Kiesewetter weiß nicht, was zum zweiten Mal bedeuten soll. Es gab von Herrn Kiesewetter lediglich den bekannten Ex-Post. CDU und SPD haben sich auf die Löschung geeinigt. Herr Kiesewetter wird es weiter nicht kommentieren.
Dabei kommentiert Herr Kiesewetter sonst gern und viel und vor allem häufig sehr schnell. Im Fall der angeblich geplanten Moskau-Reise schrieb er, es verdichten sich Hinweise. Regierungssprecher Hebestreit nennt das
Unsinn, der hohen außenpolitischen Flurschaden schon beim ersten Mal nach sich gezogen hat. Wir hatten Anrufe aus Moskau, wir hatten Anrufe von ARD und ZDF-Studien, wir hatten Nachfragen aus diesem Raum, wir hatten in Kiew eine große Empörung, wie der Bundeskanzler dazu kommen könne, dahin zu fahren. Da gibt es überhaupt gar keine Substanz dafür, nicht den Hauch eines Beleges.
So. Da nun aber das Geraune über eine angebliche Moskau-Reise durchs Netz und die Welt wabert, gab es heute die naheliegende Frage an den Regierungssprecher: Schließen Sie aus, dass der Kanzler noch vor der Bundestagswahl nach Moskau reist? Kurze Antwort:
Ja.
Georg Schwarte aus Berlin mit den Reaktionen auf einen Post bei X. Und es wird also auf der einen Seite viel gesprochen und spekuliert, auf der anderen aber natürlich immer noch gekämpft. Viele Experten sagen, sowohl Russland als auch die Ukraine versuchen jetzt noch ihre Verhandlungsposition in möglichen Verhandlungen zu verbessern, indem sie möglichst viele Gebiete unter Kontrolle bringen.
Ja, zum Beispiel hat die Ukraine offenbar eine neue Offensive in der russischen Region Kursk gestartet. Das ist da ja im Grenzgebiet. Dass das ukrainische Militär dort angreift, ist im Prinzip nicht neu. Neu ist aber, wie heftig jetzt der jüngste Vorstoß ausgefallen ist. Ziel, wie du meintest, russisches Land besetzen als Verhandlungsmasse, als Faustpfand dann für mögliche Verhandlungen. Mehr jetzt von unserem Korrespondenten Nils Puhler.
Der ukrainische Generalstab meldet weiterhin zahlreiche Gefechte in der russischen Region Kursk. In den vergangenen 24 Stunden hätten Soldaten 47 Angriffe der russischen Armee abgewehrt, heißt es in einer Mitteilung. Konkrete Angaben zu einer laufenden ukrainischen Offensive in der Region machte der Generalstab nicht. Gestern hatten zuerst russische Militärblogger darüber berichtet, dass die Ukraine eine neue Offensive begonnen habe. Auch einzelne ukrainische Vertreter sprachen darüber. Serhii Pratschuk, Sprecher der ukrainischen Freiwilligen Armee, sieht darin eine neue Etappe der gesamten Operation in Kursk, die bereits im August begonnen hatte. Im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Freedom nennt er Gründe für die dünne Informationslage. Ich denke, dass damals das Zurückhalten der Informationen eine wesentliche Rolle dabei gespielt hat, dass es unseren Truppen gelang, voranzukommen und aktiv Kampfhandlungen durchzuführen, vor allem darüber, wo wir sind und was wir tun. Gleichzeitig gibt es auch Berichte von russischen Gegenoffensiven an anderer Stelle der Front in Kursk. Das russische Verteidigungsministerium meldete Luftangriffe, mit denen man ukrainisches Personal und Militärtechnik getroffen habe. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. In den vergangenen Monaten hatte die Ukraine etwa die Hälfte des besetzten Gebiets in Kursk wieder verloren. Wenn die Berichte stimmen, wäre es die erste Offensivaktion der Ukraine seit Monaten. Auch US-Außenminister Blinken betonte die Bedeutung solch einer Aktion. Am Rande eines Besuchs in Südkorea sagte Blinken: Ihre Position in Kursk ist wichtig, denn sie ist sicherlich ein Faktor bei den Verhandlungen, die in diesem Jahr zustande kommen könnten. Ich denke, es wird sehr, sehr wichtig für die Verhandlungen und einen Waffenstillstand sein, mit den bestmöglichen Bedingungen, in Übereinstimmung mit einer gerechten und dauerhaften Lösung. Bisher hat sich Präsident Zelensky zu den aktuellen Ereignissen in Kursk noch nicht geäußert. Nach wie vor ist die Ukraine auf dem eigenen Territorium stark unter Druck. Insbesondere aus der östlichen Region Donetsk gibt es fast täglich Meldungen über neue Gebiete, die von Russland besetzt werden. Nach Angaben des ukrainischen Open-Source-Projekts Deep State soll die russische Armee kurz vor der Grenze zum Gebiet Dnipropetrovsk stehen. Sollte Russland bis dorthin vorstoßen, wäre es das erste Mal, dass auch in dieser Region Orte besetzt werden.
Das war unser Korrespondent Nils Buhler mit den Entwicklungen in der russischen Region Kursk. In der Ostukraine ist es aber vor allem Russland, das Erfolge verbuchen kann. Das Militär hat da nach eigenen Angaben einen wichtigen Militärstützpunkt in der Region Donetsk erobert. Tja, und damit schauen wir jetzt auf den zweiten großen Konflikt, über den wir hier regelmäßig berichten, und zwar den Nahen Osten. Da wird ja schon über eine Waffenruhe für den Gazastreifen verhandelt.
Ja, genau. Die Verhandlungen finden in Katar statt. Und auch da sind die indirekten Gespräche, das ist ja vor allem Israel immer wichtig, die sind da heute weitergegangen. Hochrangige Vertreter aus Israel, den USA, sind nach Doha gereist dafür. Unter anderem auch der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, der Nahostkoordinator der US-Regierung. Ob das aber auch bedeuten könnte, dass es da einen Durchbruch geben könnte, das ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hoffnung gab es da ja schon häufiger, aber auch hier wartet man vermutlich auf den Regierungswechsel in den USA.
Ja, und es gibt Berichte, dass die Hamas anbietet, in diesem Zusammenhang Geiseln freizulassen.
Ja, auch da viele Berichte, die wir nicht alle verifizieren können. Die Hamas hat offenbar eine Liste übermittelt. Mehrere internationale Medien berichten, dass darauf die Namen von 34 Geiseln stehen, die Hamas freilassen könnte, im Gegenzug eben für eine Waffenruhe in Gaza. Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben aber keine Information darüber, wie es diesen 34 Menschen wirklich geht. Auch da also vieles offen.
In Katar wird also, auch wenn es indirekt ist, aber es wird wenigstens verhandelt. Trotzdem geht die Gewalt in Israel und in Gaza weiter.
Ja, solange man da keine Einigung findet in Doha. Auf dem Gazastreifen wurden wieder einige Raketen auf Israel abgefeuert. Dabei gab es aber wohl keine Toten oder Verletzten. Und im Westjordanland, da haben Angreifer einen Bus und mehrere Autos beschossen, in denen Israelis saßen. Dabei wurden 3 Menschen getötet und 7 weitere verletzt. Das ist zumindest der letzte Stand jetzt.
Und damit sind wir am Ende für heute. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Hören. Schönen Abend.